Aloha und herzlich willkommen im traumhaften Leben eines Reisejournalisten. Jeden Tag auf irgendeiner wunderbaren Destination, Hawaii, Seychellen, was immer Sie wollen, welcher Sehnsuchtsort Ihnen auch einfällt. Man macht ein paar hübsche Fotos und irgendwann erzählt man dem geneigten Publikum, dass es eine großartige Idee wäre, nach wohin immer Sie auch wollen, zu reisen. Allerdings, Sie ahnen es, handelt es sich dabei um eine ziemliche Illusion, weil auch in diesem Fall die Götter den Fleiß und damit das Klappern der Laptop-Tastaturen vor den Erfolg gesetzt haben. Und überhaupt, will ein Reisejournalist wirklich ernst genommen werden und seriös arbeiten, dann ist das schon ein bisschen eine andere Hausnummer, als Instagram-Influencer zu spielen, ein bisschen hübsche Fotos zu machen, in denen in erster Linie die eigene Nase vor irgendwelchen hübschen Zielen zu sehen ist. Und davon abgesehen, es gibt schon lange die Diskussion darüber, wie journalistisch kann Reisejournalismus überhaupt sein. Zumindest dann, wenn wir darüber reden, dass Journalismus immer eine kritische Distanz zum berichtenden Objekt inne hat. Darüber reden wir heute mit jemandem, der schon seit vielen, vielen Jahren als freier Reisejournalist unter anderem für die FAZ sein Geld verdient. Sein Name ist Franz Neumeier. Und nein, das ist jetzt kein Witz. Gesprochen haben wir kurz nachdem er von einem Kreuzfahrtschiff zurückkommt, aber er wird Ihnen in den kommenden 20 Minuten erzählen, dass das nicht immer nur ein reines Vergnügen ist und dass er dafür manchmal verdammt früh aufstehen muss. Und damit herzlich willkommen in den serialen Satzzeichen, dem Podcast der Hans-Seidel-Stiftung. Den gibt es wie immer überall da, wo es gute Podcasts gibt. Ich bin Christian Jakuberts und ich wünsche Ihnen erkenntnisreiche 20 Minuten. Hans Neumeier, eine Frage gleich zu Beginn. Wie oft hören Sie eigentlich so in Ihrem persönlichen Umfeld, so gut wie du möchte ich es auch mal haben, dauernd in Urlaub sein, Kreuzfahrten machen und dafür dann auch noch bezahlt werden? Ist das überhaupt richtige Arbeit?
Ja, natürlich höre ich das relativ oft. Also die Leute in meinem engeren Umfeld wissen das inzwischen, die haben meine Antworten dazu bekommen. Aber ansonsten, ja, damit ist man schon immer wieder konfrontiert und auch selbst im engeren Umfeld wird einem das immer wieder mal so scherzhaft um die Ohren geschlagen, so halb scherzhaft. Die Leute glauben einem das immer nicht so richtig, dass das Arbeit ist. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich so, es ist ein Job. Und wenn ich Bilder poste bei Facebook, bei Instagram, in meinen Beiträgen hinterher, dann zeigen diese Bilder Urlaub. Nur bin ja ich nicht derjenige in dem Moment, der den Urlaub macht, sondern ich bin ja der hinter der Kamera steht und das Ganze dokumentiert. Das heißt, was man nicht sieht und was man ja auch nicht sehen soll als Leser oder Hörer, ist, dass da jemand ist, der arbeitet. Weil derjenige, der solche Urlaube machen möchte, der ist ja interessiert daran, wie fühlt sich dieser Urlaub an, nicht wie fühlt sich das an, zu arbeiten und zu zeigen, wie dieser Urlaub. Also insofern ist es schon durchaus meistens ein relativ anstrengender Job. Man steht also auf meinen Schiffen zum Beispiel, wenn ich da meine Fotos machen muss, dann stehe ich in der Früh um 5:30, also so kurz vor Sonnenaufgang, auf, weil das die Zeit ist, wo wenige Leute auf dem Schiff unterwegs sind. Das heißt, ich kann Fotos machen, ohne Menschen im Bild zu haben, mit denen ich dann wieder Persönlichkeitsrechtsprobleme kriege. Gleichzeitig ist die Lichtstimmung um die Zeit so, dass die Innenräume, wo sehr starke Kontraste sind zum Fotografieren. Also das sind so spezielle Anforderungen. Dann steht man eben mal in der Früh um 5:30 auf, meistens. Und das hat dann mit Urlaub dann so viel dann auch nicht mehr zu tun. Ne?
Nachvollziehbar. Obwohl, ich bin in diesem Urlaub auch mal freiwillig um 5:30 aufgestanden, um einen Sonnenaufgang zu fotografieren und fühlte mich dabei dann richtig gut. Trotz alledem, ist das nicht irgendwie, sagen wir mal, ein systemimmanenter und unauflösbarer Widerspruch, dass Sie auf der einen Seite das Feeling von Urlaub dokumentieren sollen, klar. Und gleichzeitig müssen Sie ja ein bisschen nachfühlen können, so wie fühlt sich so ein Urlaub an. Und auf der anderen Seite sagen Sie, nee, aber eigentlich bin ich hier komplett im Arbeitsmodus. Also kann man als im Arbeitsmodus nachfühlen, wie sich Urlaub dort anfühlt? Wie ist denn Ihre professionelle Sichtweise darauf? Sitzen Sie dann da und haben eine Checklist und sagen, okay, Sicht gut, Verpflegung gut, das und das könnte verbessert werden? Oder kommt dieser Journalismus mehr aus dem Bauch raus?
Es ist so eine Kombination aus beidem. Also es gibt natürlich schon Dinge, die man einfach, ich habe jetzt keine schriftliche Checkliste, aber ich habe die im Kopf. Dinge, die ich natürlich hinterher wissen muss. Ich muss Fakten recherchieren, ich muss Informationen sammeln, ich muss Eindrücke sammeln. Das ist schon so eine Art Checkliste. Ja. Ich kann, wenn ich hinterher eine Reportage schreibe oder eine Schiffsporträt oder sowas schreibe, dann kann ich natürlich nicht das sagen, Mist, das habe ich jetzt vergessen. Sondern das ist natürlich schon Dinge, die ich einfach recherchieren muss. an Bord. Und das, ja, es fällt schon schwer. Also ich glaube, Privaturlaub gemacht habe ich, also so wirklich richtig Urlaub, wo ich sage, ich bin nur zum Urlaub machen, da habe ich, glaube ich, seit ich den Job mache, nicht mehr gemacht, weil man gar nicht aus dieser professionellen Position mehr rauskommt. Also wenn ich irgendwo auch jetzt, selbst hier, wenn ich in München, wo ich wohne, in ein Restaurant am Abend gehe, das ist so ein Reflex. Man beobachtet dann die Kellner, wie sie sich verhalten, wie sie untereinander mit da umgehen, um so ein bisschen das Betriebsklima zu spüren, bis man merkt, nee, jetzt schalte doch mal ab. Du bist ja gar nicht zum Arbeiten da. Man fotografiert das Essen irgendwie so, bis man merkt, warum machst du das eigentlich gerade? Also so diese Distanz zu finden oder diesen Spagat zu finden, das ist schon was, wo man sich ständig darauf konzentrieren muss und sich selber ständig auch dran erinnern muss, zu sagen, okay, jetzt versuch dich aber trotzdem bei all dieser professionellen Arbeit, die du gerade machst, reinzudenken in, wie fühlt sich denn das aus Sicht eines Urlaubers an? Also da muss man sich schon drauf konzentrieren. Man muss darauf achten, dass man das nicht vergisst. Weil man sonst einfach die falsche Sichtweise auf die Dinge hat.
Wie sehr wird denn Ihre Arbeit, also Ihre professionelle journalistische Arbeit, ich will nicht sagen konterkariert, aber sagen wir mal negativ beeinflusst von Influencern? Also ich musste gerade an Influencer denken, als sie gesagt haben, ja, ich fotografiere mein Essen und ich mache schöne Bilder an Bord etc. Und ich schätze mal, da gibt es wahrscheinlich auch genügend 23-Jährige, möchte gerne Influencer, die heute inzwischen auch Restaurants und Reiseunternehmen anrufen und sagen, hey, guck mal, ich habe 100.000 Follower und ich fotografiere mein Essen und du bezahlst mir dafür die Reise. Also überspitzt gesagt. Das hat aber dann ja mit professionellem Journalismus nicht viel zu tun. Merken Sie die Auswirkungen oder sagen Sie, meine Influencer machen halt ihren Job und ich mache meinen.
Ich sehe es eher so, aber es wirkt sich natürlich schon aus, das ist gar keine Frage. Und zwar wirkt sich das aus in dem Bild, das man gegenüber seinen Lesern oder gegenüber seinen Hörern abgibt. Weil natürlich, wenn jetzt jemand mein Blog, meine Website im Internet findet und Reiseberichte liest, der weiß ja erstmal nicht, wer ich bin. Ja, der weiß nicht, wie ich arbeite, der weiß nicht, wie ich ticke, der kennt meinen beruflichen Hintergrund, meinen journalistischen Anspruch nicht. Der sieht erstmal nur den Text oder die Bilder, ne, bei Instagram. Und da wirkt sich natürlich schon diese Welt der Influencer sehr, sehr stark auf die Wahrnehmung aus. Das heißt, man ist erstmal in der Position, dass Unabhängigkeit, journalistische Herangehensweise erstmal angezweifelt wird. Ja, also sehr, sehr viel eher in dieser Position, sich rechtfertigen zu müssen oder erklären zu müssen, dass wenn ich ein schönes Bild poste, ich das nicht poste, weil irgendwer mich dafür bezahlt hat, sondern weil das da an dieser Stelle wirklich schön ist und es nicht gefälscht ist und nur mit Absicht schön dargestellt wird, damit man wieder eingeladen wird. Also damit ist man schon immer wieder mal konfrontiert. Insofern wirkt sich das aus, da gibt es Wechselwirkung, das ist gar keine Frage. Aber es ist halt dann wichtig, dass man sich professionell journalistisch präsentiert und das eben auch vermittelt, wie man arbeitet. Das war früher nicht so wichtig, weil einfach als Grundannahme da war. Und diese Grundannahme ist vielleicht nicht mehr da, dass wenn jemand veröffentlicht, der automatisch Journalist ist.
Nachdem Sie das Thema selber angesprochen haben, können wir auch unbefangen darüber reden. Das Thema Distanz zum nicht zum Auftraggeber, hätte ich jetzt beinahe gesagt, sondern zum Objekt des Berichterstattens. Das ist immer so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Also trifft nicht nur die Reisejournalisten, sondern genauso Autojournalisten oder auch Gastro, weil es ja so eine logischerweise eine ziemlich klare Nähe gibt. Also wenn Sie über eine Kreuzfahrt eine Geschichte machen, werden Sie im Regelfall vom Veranstalter eingeladen oder wird zumindest teilfinanziert, ja, oder klar. Sonst was, geht ja auch gar nicht anders. So, das ist ja dann schon mal psychologisch, stelle ich mir zumindest vor, ein bisschen schwierig. Man schreibt ja ungern über irgendjemanden was Negatives, von dem man eingeladen wird. Die Frage ist ja auch, will man im Reisejournalismus überhaupt was Negatives schreiben? Ist ja eigentlich unsinnig. Sie wollen den Leuten ja Appetit auf Urlaub machen. Sie wollen den Leuten, vermute ich zumindest, sagen, hey, guck mal, das ist ein lohnendes Reiseziel für euch. Trotz alledem, die Nähe zum Objekt, nennen wir es mal so, ist eine andere als bei einem Politikjournalisten, potenziell zumindest, der in Berlin sitzt und sagt, ich hau jetzt mal eben die Kanzlerin in die Pfanne.
Ja, natürlich ist es ein Konfliktfeld, mit dem man sich auch ständig auseinandersetzen muss. Es ist letztendlich eine Frage der inneren Einstellung, eine Frage des Charakters. Will ich mich beeinflussen lassen? Will ich willfährig sein, nennen wir es mal so? Oder will ich journalistisch arbeiten? Und selbstverständlich kann und muss Reisejournalismus auch kritisch sein. Und das muss ich mir Ich mache den Job ja nicht, weil ich 2 Jahre lang cool durch die Welt reisen will und danach wäre ich Straßenbahnfahrer. Keine Abwertung für Straßenbahnfahrer, ist für mich so ein bisschen Traumberuf ja, sogar. Also Straßenbahnfahrer finde ich sogar ganz spannend mal zwischen. Aber also ich richte meinen Beruf ja auf langfristig aus. Ja, das heißt, ich will das 10, 20, vielleicht 30 Jahre lang will ich den Beruf ausüben. Und da brauche ich eine Reputation dafür, da brauche ich einen Ruf, da brauche ich eine glaubwürdige Wahrnehmung bei meinen Lesern, aber auch bei den Reiseveranstaltern, bei den Reedereien. Und natürlich gibt es vereinzelt immer wieder mal jemanden, ne, der dann beleidigt ist, wenn man die Wahrheit ausspricht, aber auf die kann ich dann auch irgendwie verzichten. Ja. Letztendlich wird journalistische Qualität respektiert auf beiden Seiten, sowohl beim Leser als auch bei den Reiseveranstaltern. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, diese Reputation, diese Glaubwürdigkeit auch nicht zu riskieren, nicht zu gefährden. Und dazu gehört dann eben auch selbstverständlich kritisch zu sein. Aber wie Sie sagen, es ist natürlich schon so, dass ich jetzt nicht mit Absicht irgendwo hinfahre, wo ich von vornherein weiß, das ist alles ganz fürchterlich. Also das kann man für bestimmte TV-Formate vielleicht mal machen, sowas. Ne? Aber ich fahre jetzt nicht mit Absicht irgendwo hin, wo ich weiß, es ist ganz fürchterlich, weil genau genommen will das ja auch keiner lesen. Also niemand will ja eine Geschichte lesen, die 10 Reiseziele, zu denen sie nicht fahren sollten. Sondern letztendlich, also Reisejournalismus ist ja im Wesentlichen nicht wie früher diese romantisierenden Sonnenuntergangsreportagen, sondern es ist Servicejournalismus. Ich will meinen Lesern und muss meinen Lesern Informationen geben, die sie dazu in die Lage versetzen, eine Entscheidung zu treffen, wo fahre ich in meinem nächsten Urlaub hin? Wo gebe ich meine nächsten 2.500 Euro für 2 Wochen aus oder weniger oder mehr? Aber jedenfalls immer relativ viel Geld dafür, dass ich irgendwo hinfahre und als Urlauber mich dort dann wohlfühlen möchte. Und das ist so die Verantwortung, die wir als Reisejournalisten ja haben, den Leuten die Informationen zu liefern, die sie in die Lage versetzen, selbst für sich einzuschätzen, das ist für mich das Richtige und das ist für mich vielleicht nicht das Richtige. Und da geht es gar nicht darum zu sagen, das ist schlecht oder das ist gut, sondern es geht darum einzuordnen. Ja, es kann ein All-Inclusive in Antalya ist für den einen der Traum schlechthin, für den anderen ist es die Hölle. Aber ich muss nicht schreiben, das ist die Hölle oder das ist der Traum, sondern ich beschreibe, was dort stattfindet, und dann kann jeder für sich entscheiden, okay, das ist, für mich ist es die Hölle oder für mich ist es genau das, was ich möchte. Und das ist, glaube ich, so der entscheidende Punkt. Ja, es geht nicht darum, draufzuhauen oder mit Absicht sich was zu suchen, wo man Unabhängigkeit demonstrieren kann, indem man besonders böse schreibt, sondern es geht um Service.
Ist ja in dem Fall auch nachvollziehbar. Ich gehe mal einfach davon aus, dass jemand, bleiben wir bei Ihrem Beispiel, der sagt, mein größter Albtraum ist Antalya, 2 Wochen all inclusive, dass der kaum von Ihnen eine Geschichte lesen will, weil Sie den kaum überzeugen werden können, dass er sagt, fahr doch mal nach Antalya, wenn er in Wirklichkeit am liebsten 4-wöchige Individualtrips durch die Sahara unternimmt und umgekehrt.
Ich will den ja auch gar nicht
überzeugen. Ist ja gar nicht der Punkt.
Warum sollte ich? Ja, ist überhaupt nicht mein Interesse. Ja.
Was anderes, ich bin bei Reiseteilen, bei gutem Reisejournalismus, regelmäßig tief deprimiert. Weiß nicht, ob Sie es nachvollziehen können. Ich bin deswegen tief deprimiert, weil die New York Times hat das mal eine Zeit gemacht. Weiß gar nicht, ob sie es jetzt in Corona-Zeiten noch fortgeführt haben, aber die hatten immer am Jahresanfang, gab es so eine Rubrik, die hieß 50 Places to Go This Year. Und dann bin ich immer da gesessen und dachte mir, ja, toll, großartig, haben die also wirklich tolle Dinge beschrieben, war also auch journalistisch richtig hochwertig gemacht und am Ende war ich immer deprimiert, weil ich wusste, so viel Urlaub, Zeit, Geld und sonst was kann ich gar nicht haben, dass ich diese 50 Plätze mal eben in diesem Jahr bereisen werde. Dann bin ich immer deprimiert und klapp's zu. Geb mir im Übrigen auch, was weiß ich, wenn ich einen guten Reiseteil in der FAZ oder sowas lese, ähnlich, dass ich mir denke, schön, wenn ihr alle da seid, aber das geht nicht.
Ja, klar. Also logisch, das ist auch, da hatten wir am Anfang schon mal kurz drüber gesprochen, das ist auch so eine Sache, wo man als Journalist so diese Distanz versuchen muss hinzukriegen, die Sichtweise des Lesers oder Hörers besser zu verstehen, weil für mich ist Reisen etwas, was ich permanent tue. Also für mich ist jetzt, wenn ich plane gerade, wenn es gut geht, nach Hawaii, da sagt ich so, oh Hawaii, wie Reise des Lebens, ja, aber ich bin dann vielleicht, ich übertreibe jetzt ein bisschen, ich bin dann vielleicht die Woche vorher auf den Seychellen und die Woche davor bin ich in Südafrika und dann bin ich in Venedig und das innerhalb von 3 Monaten. Für mich ist das nicht so, sowas ultra Besonderes. Also Hawaii jetzt trotzdem irgendwie schon. Ja, aber es ist so, wenn ich auf Reisen bin, ist es für mich nicht so dieses Once-in-a-Lifetime-Erlebnis, jede Reise für sich genommen wieder, sondern für mich ist es einfach Business. Ja, so wie ein Verwaltungs- oder ein Bankmitarbeiter Kreditanträge bearbeitet. Da ist jeder Kreditantrag, ist für denjenigen, der den Kredit bekommt, bedeutet, er baut sich ein Haus. Für den Kreditbearbeiter, der den Kredit gewährt oder nicht gewährt, ist es einfach nur ein Stück Papier, wo er seine Unterschrift drunter setzt oder nicht. Und will es jetzt nicht ganz so vergleichen. Das hat natürlich, Reisen hat schon eine größere Faszination. Aber es ist was viel, viel Normaleres für mich, als es für den normalen Urlauber ist, zu reisen, weil ich eben, also spezialisiert auf Kreuzfahrtschiffe, ich bin ungefähr 100 Tage im Jahr auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs. Das ist für mich nicht so bei jedem Schiff, dass ich, und das oft ja nur 3-4 Tage, ich bin oft nicht die ganze Reise an Bord. Das heißt, ich sehe im Jahr, weiß ich nicht, 20 Schiffe oder 30. Und für mich ist es nicht so jedes Mal so, das unglaubliche einmal im Leben dieses Schiff sehen und erleben, oder? Sondern es ist irgendwie Business, es ist schon toll, aber es ist Alltag. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen diese Diskrepanz, die man da auch immer im Kopf behalten muss und sagen, okay, für mich ist jetzt, wenn ich nach Hawaii fliege, ist ganz okay, aber jetzt nicht das Erlebnis meines Lebens. Für denjenigen, der die Geschichte von mir hinterher liest, ist es das schon, und für die meisten ist es ein Traumziel, zu dem sie nie kommen werden. Da, also, na, was Sie sagen, wenn dann die New York Times die 50 Ziele, ja, es ist deprimierend, weil die werde ich nie alle sehen, also als Normalmensch werde ich diese 50 Ziele nie alle sehen, selbst als Reisejournalist werde ich diese 50 Ziele wahrscheinlich in meinem Leben nie alle sehen. Und ja, da muss man mal so ein bisschen gucken, wie verkauft man es, wie erklärt man es seinem Leser, ohne ihn, wie Sie sagen, zu deprimieren. Es kann schon deprimierend sein, wenn man weiß, das werde ich alles nie sehen.
Ich musste bei Ihren Schilderungen gerade dann denken, ich war gestern Abend in der Allianz Arena und dann habe ich irgendwie festgestellt, den blödesten Job da drin, den haben die sogenannten Stewards. Die stehen am Spielfeldrand, also wir sind so ein bisschen...
Mit dem Rücken zum Spielfeld,
ne? Also die stehen so nah dran wie kein anderer und sehen von dem Spiel eigentlich nichts. Also ja, die können sich schon mal für eine Sekunde bestimmt umdrehen, aber ihr Job ist es, sich das Spiel nicht anzuschauen. Das stelle ich mir dann mal wirklich deprimierend vor, wenn man dann immer nur sieht, jetzt jubeln alle, also muss irgendwo in meinem Rücken gerade was Tolles passiert sein. Was Sie gerade sagen, Hawaii, kurzer Schlenker, ich habe auf Sky, sehr empfehlenswert, die Werbung mache ich gerne, eine ganz großartige Serie jetzt gesehen, The White Lotus. Und da ging es um ein Luxus-Resort auf Hawaii. Und die Geschichte geht natürlich eigentlich weniger um das Resort, sondern um die komplett irren Urlauber, die da abgestiegen sind. Das bringt mich schnell zu der Frage, weil Sie Hawaii gesagt haben. Hawaii, ja oder nein? Ich habe irgendwie, dachte ich mir erst, ja, Hawaii, dann denke ich an Hawaii-Hemd, obwohl ich ein großer USA-Liebhaber bin. Und dann habe ich die Insel gesehen und dachte, toll, machen wir ein bisschen Service für unsere Leser, Hörer, die nach Hawaii wollen, einschließlich mich. Lohnt sich's, ja oder nein? Aus welcher Perspektive würden Sie es mir jetzt erzählen?
Hawaii ist eine sehr faszinierende Insel, weil sie so dieses Südpazifik-Flair, diese Südpazifik-Kultur, Südsee, kombiniert mit, also ganz, ganz exotisch, ganz, ganz ungewohnt, ja, ganz andere Götterwelt, Denkwelt und sowas kombiniert mit einem ganz modernen USA, Amerika, also einer westlichen, organisierten, bürokratischen Welt. Und das zusammenbringt, das fasziniert mich an Hawaii ganz enorm, dass man quasi Südsee-Exotik aber so ein bisschen kontrolliert, ja, erleben kann in einer westlichen Umgebung. Das ist ganz faszinierend. Und dann ist es einfach landschaftlich eine unglaublich faszinierende, schöne Inselgruppe, die ja komplett aus Vulkanen entstanden. Also der Unterwasservulkan, der baut dann so eine Insel auf. Die Erdkruste wandert so ein bisschen weiter. Also die Inseln verschieben sich. Dann kommt die nächste Insel hoch, verschiebt sich wieder so ein Stückchen weiter. Und man kann dann über diese Inseln hinweg diese Vulkangeschichte auch verfolgen. Ja. Man hat da Inseln, die sind schon sehr, sehr viel älter als die jüngeren, die schauen ganz anders aus, sind viel, viel grüner, schon sehr viel erodiert, also auch so ein bisschen Erdgeschichte kann man da erleben. Ganz, ganz viel solche Aspekte. Und natürlich der Vulkanismus auf den Inseln ist beeindruckend, weil man den einfach direkt und live erleben kann. Gut, im Moment können wir auch nach Palma fliegen, aber normalerweise kommt man da so nah natürlich auch nicht ran. Also so eine Kombination aus Exotik und Vertrautem ist schon sehr beeindruckend. Auf der anderen Seite ist es schon sehr, sehr weit, dahin zu fliegen. Ja, man fliegt immer seine 12, 13 Stunden nach San Francisco, Los Angeles und dann nochmal 5, 6 Stunden weiter nach Hawaii. Es ist schon 12 Stunden Zeitverschiebung, ja, also Tag und Nacht dreht sich quasi um. Ist anspruchsvoll, es ist anstrengend auf seine Weise natürlich auch. Und billig ist Hawaii leider auch nicht ganz.
Okay, ich packe es trotzdem auf meine Bucketlist. Das klang jetzt nach richtig gutem Service, weil ich jetzt eine Idee davon habe, wie Hawaii so sein könnte aus erster Hand. Herr Neumeier, lassen Sie uns doch bitte zum Schluss noch so, wir sind so fast am Ende eines Jahres, 2022 könnte dann ein Jahr sein, in dem man hoffentlich wieder halbwegs normal reisen kann, an dem wir vielleicht die Pandemie so wenigstens ein bisschen hinter uns lassen. Hoffen wir es mal. Ich würde jetzt nicht von Ihnen verlangen, dass Sie jetzt mal eben 50 Ziele aus dem Ärmel schütteln, aber Ihre drei ganz persönlichen Places to go für das nächste Jahr, ohne dass Sie jetzt auf Zielgruppen Rücksicht nehmen müssten oder sonst was, wenn Sie sagen, die drei würde ich immer jemanden empfehlen, ohne Rücksicht auf Geld und andere Geschichten.
Ohne Rücksicht auf Geld, das ist natürlich faszinierend. Nein, also es gibt ein Ziel, das ich unglaublich schön finde, das sind die Seychellen. Insbesondere wenn man dort gibt es eine kleine Reederei, die dort mit Segelschiffen so Segelkreuzfahrten macht, die also so alle Inseln quasi abfährt oder viele der Inseln dort abfährt, wo man den halben Tag wirklich schnorchelnd im Wasser verbringt. Das finde ich ein ganz, ganz wunderschönes Erlebnis für eigentlich fast jeden. Das ist ein unglaubliches Naturerlebnis. Man taucht durch Fischschwärme, ganz exotisch das Ganze. Flughunde, die einem, nein, nicht ganz um die Ohren fliegen, Gott sei Dank. Die sind wiederum, was Viren angeht, gar keine so harmlosen Tierchen. Also ganz, ganz faszinierende Destination, sicher die Seychellen. Wenn man in den Nahbereich geht, ich finde es immer wieder faszinierend, nach Italien zu fahren. Und ich würde da jetzt nicht nach Pisa und Florenz fahren, sondern ich würde mir kleinere Orte, so diese B-Ziele suchen, die ich fürchte und vermute, dass nächstes Jahr dann auch gerade diese italienischen Top-1-Ziele wie Venedig wieder anfangen, fürchterlich überlaufen zu sein. Das hätte man jetzt dieses und vor allem letztes Jahr machen müssen. War ich zweimal in Venedig, unglaublich schön, wenn dort kaum Menschen sind, wenn das wieder so überlaufen ist. Also ich glaube, dass das versteckte Italien für sich so ein bisschen zu entdecken, klingt so trivial und einfach, ist aber, finde ich, eine der wunderschönsten Ecken auf der Welt, in denen man sein kann. Gerade auch essensmäßig, landschaftsmäßig ist Italien einfach wunderschön. Und das Dritte wäre, da muss ich jetzt einfach ein Kreuzfahrtthema mit reinbringen, was ich persönlich sehr, sehr schön finde, weil es unglaublich entspannend ist, ist eine Transatlantikreise. Also wirklich mit dem Schiff über den Atlantik zu fahren. Wenn man es ganz puristisch will, dann macht man das mit Queen Mary 2, ohne Stopps dazwischen, also wirklich von Southampton nach New York, 6 oder 7 Tage. Oder wenn man sich das nicht ganz so traut, 6, 7 Tage nur auf See zu sein, vielleicht eine von den etwas längeren Reisen, die dann mal einen Zwischenstopp auf den Azoren machen oder auf den Bermudas oder über Grönland oben, vielleicht sogar über Island die Runde fahren. Das Schöne dabei ist, dass man einfach auf dem Schiff sitzt. Man weiß von vornherein, ich werde 5 Tage keinerlei Möglichkeit haben und damit auch keine Versuchung haben, irgendwas an Land zu tun. Ich bin auf diesem Schiff und dieses Herunterkommen, dieses Wissen, es gibt keine Versuchung, sich Stress zu machen. Das ist ein unvergleichliches Erlebnis der Entspannung und Erholung und einfach Dinge sausen und fliegen zu lassen, weil man, wenn man nicht will, muss man nicht mal essen, aber das wäre natürlich schade, wenn man das ausfallen lässt. Und ansonsten gibt es einfach keinerlei Zwänge, man muss absolut nichts tun. Und dieses Aussteigen aus diesem normalen Leben und absolut nichts tun müssen, auch weil es gar keine große Gelegenheit dazu gibt, etwas zu tun, finde ich persönlich sehr faszinierend.
Was ich Ihnen bestätigen kann, ist, in Venedig war ich 2020 während des Lockdowns. Es war ein sensationelles Erlebnis. Seychellen habe ich da ohnehin auf der Liste, alleine schon deswegen, weil ich wahnsinnig gerne zum Tauchen gehe und mal gehört habe, dass es für jeden Taucher quasi eine Pflicht sei. Oh ja, mal so runterkommen auf eine Kreuzfahrt, beziehungsweise auf einer puristischen Fahrt, wie Sie das so schön genannt haben, von Southampton nach New York. Klingt auch ausgesprochen.
Also man kann sich das schon auch auf einem anderen Kreuzfahrtschiff so gestalten, dass man so, ich ignoriere, dass ich jeden Tag in einem anderen Hafen bin, aber da braucht man schon sehr viel Standfestigkeit und Widerstand gegen den inneren Schweinehund zu sagen, nee, jetzt bin ich in Rom, nee, ich bin in Mallorca, nee, ich gehe nicht an Land. Das ist schwierig, das ist auf einer Transatlantikreise einfacher.
Okay.
Also zwangsläufig, weil es gar nicht geht.
Gut, liebe Hörer von Satzzeichen, wenn Sie jetzt nicht den Mund wässrig bekommen haben, dann ist Ihnen definitiv auch nicht mehr zu helfen. Sie haben gehört, es gibt tolle, tolle Ziele, die man auf dieser Welt bereisen kann. Und noch besser ist, es gibt Menschen, die sich beruflich damit beschäftigen und Ihnen mit gutem Gewissen sagen können, das hier ist eine tolle Geschichte oder das ist es vielleicht auch eher nicht. So oder so, Reisejournalisten, mit einem solchen haben wir heute gesprochen, nämlich mit Franz Neumeier. Und bei dem bedanke ich mich ganz herzlich für viele spannende Einblicke und für tolle Tipps. Ganz herzlichen Dank, ja, Herr Neumeier. Gerne.